Netz wieder, der Salzkammergut-Podcast von und mit Robert Steiner und Peter Zeitelhofer.
Servus.
Heute mit Valentin Habsburg-Lothringen aus Bad Ischl.
Der christliche Glaube, der ist sicher ein Grundpfeiler in der Familie und den trage ich auch so weiter. Andere Wertvorstellungen haben sich natürlich, wenn man jetzt die gesamte Familiengeschichte durchblickt, über die Jahrhunderte doch verändert.
Als direkter Nachfahre von Kaiser Franz Josef und Kaiserin Elisabeth trägt er ein einzigartiges Erbe in sich und verbindet es mit einem modernen Leben und Denken im Herzen des Salzkammerguts.
Ich bin zwiegespalten. Mhm. Natürlich einerseits die Entscheidungen, die damals gefällt worden sind und die dann zum Ersten Weltkrieg geführt haben und auch zu Millionen Toten. Das ist natürlich schrecklich, wenn man darüber nachdenkt. Und gleichzeitig muss man sagen, diese Betrachtung im Nachhinein ist natürlich eine ganz andere wie im Vorhinein. Kaiser Franz Josef, als er das hier unterschrieben hatte, war das sicher nicht klar, dass das zu diesen Konsequenzen führen wird.
Grüß dich, Peter.
Servus, Robert. Es ist traumhaft.
Ja, es ist wirklich traumhaft. Das Wetter könnte nicht besser sein, aber es geht um einen Termin und der ist wirklich wichtig, der 18.8. Du weißt, was das für ein Termin ist?
Ja, ich weiß tatsächlich. Es geht um den Kaisergeburtstag in Bad Ischl.
Genau, und das weiß wirklich jeder hier. Das ist so ein Highlight. Natürlich haben wir das jetzt auch genutzt und freuen uns sehr, heute Valentin Habsburg-Lothringen bei uns im Podcast zu Gast zu haben. Herzlich willkommen.
Schönen guten Morgen.
Guten Morgen, genau. Wir sitzen im Garten der Kaiservilla und genießen, was ist das eigentlich für ein Ort genau?
Der Verlobungspavillon der Marie Valerie, meiner Urgroßmutter.
Ma, wie schön ist das bitte?
Die haben sich wirklich hier verlobt.
Die haben sich hier verlobt, ja.
Wow. Das ist ein toller Ort. Wir waren ja öfter schon in der Kaiservilla. Wir haben zum Beispiel auch den Podcast hier aufgenommen mit dem Kurdirektor unten im Marmorschlüssel. Aber hier in diesem Verlobungspavillon war ich überhaupt noch nie.
Der ist ein bisschen versteckt eigentlich, oder?
Ja, doch, der ist ein bisschen hier umschlossen von der doch recht schönen Landschaft und dem Baumbestand. Aber man hat doch einen schönen Ausblick auch Richtung Westen hier und auch am Abend fällt recht schönes Licht rein.
Es ist wirklich wunderschön. Wir freuen uns auf das Gespräch. Es geht um die Kaiservilla, es geht um das Haus Habsburg-Lothringen. Es gibt sehr viel zu erzählen, aber wir beginnen eigentlich immer mit der Person. Stimmt's, Peter?
Genau, weil ich habe mir gedacht, Valentin Habsburg-Lothringen, den Namen, den kennt man. Habsburg sowieso in Österreich ein großer Name, vor allem im Salzkammergut. Aber den Menschen dahinter, den kennen die wenigsten. Wenn Sie sich in wenigen Sätzen beschreiben müssten, wer sind Sie, wofür stehen Sie und was sind Ihre Werte?
Naja, also ich würde mal sagen, in erster Linie bin ich natürlich sehr mit der Geschichte hier verbunden, da ich natürlich hier in dem Haus und hier in Bad Ischl aufgewachsen bin und denke, dass es ein wichtiger Wert ist, hier die Geschichte authentisch zu vermitteln und das Haus und das Areal im möglichst historisch korrekten Zustand zu erhalten. Das ist einer meiner wichtigen Anliegen hier.
Das ist ja eine Riesenaufgabe, eine Mammutaufgabe fast. Wobei ich eigentlich fasziniert bin, dass das Haus in dem Zustand ist. Es ist nicht viel passiert, oder? Dem Haus. Man könnte davon ausgehen, dass der Krieg da was vernichtet hat. Ist aber nicht passiert, oder?
Ja, doch. Das ist eine glückliche Fügung der Geschichte, dass hier das Haus wirklich so erhalten geblieben ist in dieser Authentizität. Man kann das auch gut nachvollziehen, wenn man durch die Führung durchgeht. Da gibt es zum Beispiel im Schreibzimmer seiner Majestät eine Zeichnung, wie der Kaiser am Schreibtisch sitzt und wie die Bilder und die Tische angeordnet sind und die Möbel. Und die stehen heute wirklich genauso da.
Also wir werden sicher noch einiges zu dem Thema besprechen und vielleicht auch noch das eine oder andere darüber erfahren. Aber vielleicht zurück zu Ihnen. Sind Sie hier geboren?
Also formell geboren bin ich in Salzburg, aber aufgewachsen und in die Schule gegangen hier in Bad Ischl. Studiert allerdings in Wien.
Wie war denn das Aufwachsen hier in Bad Ischl? Normalerweise fragen wir diese Fragen ja Menschen, die nicht so einen großen Hintergrund haben. Aber war dieser Name immer Last oder war es Türöffner oder war es völlig egal?
Naja, hier in Ischl würde ich sagen, sind sich die meisten Ischler doch bewusst, dass es uns hier gibt. Sind wir doch schon ein bisschen länger hier.
Die Untertreibung des Jahrhunderts.
Ja, und natürlich in der Schule gibt es natürlich immer wieder Hänseleien. Ja. Kinder sind ja mitunter gnadenlos. Da habe ich auch diverse Spitznamen bekommen, zum Beispiel Kaiser. Ja. Aber das ist natürlich unvermeidlich. Aber wie soll ich sagen, generell würde ich sagen, wo Licht ist, ist Schatten. Also natürlich da und dort ist es vielleicht einfacher, mit jemandem ins Gespräch zu kommen. Mhm. Auf der anderen Seite gibt es natürlich manche Menschen, die einem dann eher verhalten gegenüberstehen.
Der Geschichtelehrer zum Beispiel, hat der Angst vor Ihnen gehabt?
vor dem Wissen?
Nein, der Geschichtelehrer, nein, wirklich nicht. Nein, aber gutes Auskommen mit ihm gehabt, da könnte ich jetzt gar nichts sagen. Die gesamte Geschichte der Menschheit ist ja doch etwas größer, auch wenn die Geschichte Österreichs auch eine relativ große und lange ist. Aber nichtsdestotrotz, mein Geschichtewissen fokussiert sich in erster Linie auf die Zeit von Kaiser Franz Josef. Und das ist ja doch im Summe des großen Ganzen ein relativ kleiner Teil der Geschichte.
Aber wie ist da Ihre Erfahrung? Vergessen die Leute dann irgendwann einmal, mit wem sie es zu tun haben, was dahinter steckt? Und ist man dann irgendwann der ganz normale, einer von vielen in Bad Ischl? Oder ist es bis heute immer so, dass man ein bisschen abgehoben oder auf der Seite steht?
Ich würde mal sagen, das kommt ganz aufs Gegenüber an. Also natürlich meine Schulfreunde, die für diese ganz normaler Mitschüler bin ich da gewesen. Und heute natürlich, wenn ich hier mit im Ort zu tun habe, mit den Menschen aus dem Tourismus, oder mit diversen Handwerkern, ja, die kennen mich natürlich dann auch als ganz normalen Menschen. Ja.
Können Sie sich erinnern, wie das war, wie Sie zum ersten Mal begriffen haben, welche historische Bedeutung Ihre Familie hat?
Puh, na, da muss ich jetzt passen. Also ich bin eben so aufgewachsen und man nimmt es ja irgendwo, wie man aufwächst, als Selbstverständlichkeit da. Für viele von uns ist es natürlich selbstverständlich, dass, wenn man den Wasserhahn auftritt, das Wasser rauskommt. Mhm. In anderen Teilen der Welt ist das nicht so. Ja, mit dem Selbstverständnis bin ich auch irgendwie aufgewachsen, dass, ja, okay, die so lange Geschichte hinter dem Namen, ja, also solche Überraschung in die Familie, wo man geboren wird.
Aber wie sieht jetzt der Alltag von Valentin Habsburg-Lothringen aus? Beschreiben Sie uns einmal so einen Tag hier in der Kaiservilla. Was sind da Ihre Aufgaben? Wie schaut das aus?
Naja, der Alltag beginnt jedenfalls mal mit meinen Kindern. 3 an der Zahl. Ja. Und die wachen meistens früh morgens auf, respektive die ein bisschen ältere muss ich auch aufwecken und die dann in die Schule und den Kindergarten bringen in der Früh. Das ist mal die erste und wichtigste Aufgabe des Tages. Und dann geht es natürlich weiter in den üblichen Tagesablauf. Wir haben uns eh unten vorhin gerade begrüßt. Sie haben gesehen, da sind die Mitarbeiter da. Und da gibt es natürlich jeden Tag in der Früh Dinge zu besprechen, wie was zu erledigen ist. Arbeiten im Park, arbeiten im Haus oder Büroarbeiten. Also natürlich, das ist etwas, das jeden Tag so vorkommt. Und dann gibt es natürlich mehr größere und kleinere Projekte, die mich beschäftigen. Jetzt ist unten das Schiebetor zum Beispiel, das macht immer wieder Probleme. Jetzt braucht man da eine andere Steuerung, Angebote einholen oder natürlich mit dem Denkmalamt. Das ist meistens ein recht langwieriger Prozess, bis man da eine Einigung erzielt für die Erhaltungsmaßnahmen.
Jetzt wissen die meisten ja nicht, wer die Ur-Urgroßeltern sind. Ich hoffe, ich habe es jetzt richtig gesagt. Ur-Urgroßeltern waren das. Sie wissen es ganz genau. Sehen Sie über diese lange Zeit hinweg Parallelen in den Überzeugungen, in den Werten? Zieht sie das durch eine Familie durch? Weil ich glaube, das ist ja nur exemplarisch. Wahrscheinlich ist es ja bei anderen Familien genauso, aber Sie können es ein bisschen festmachen. Sehen Sie zum Beispiel im Glauben Ähnlichkeiten und so weiter. Gibt's da Parallelen?
Ja, natürlich gibt es da Parallelen. Eben wie Sie angesprochen haben, der christliche Glaube, der ist sicher ein Grundpfeiler in der Familie und den trage ich auch so weiter. Andere Wertvorstellungen haben sich natürlich, wenn jetzt die gesamte Familiengeschichte durchblickt, über die Jahrhunderte doch verändert. Aber das ist, glaube ich, für viele Familien so der Fall.
Eines ist doch faszinierend. es gibt immer einen großen Kindersegen in der Familie Habsburg. Es ist unglaublich, wie viel Verwandtschaft diese Familie beinhaltet, oder?
Ja, doch, das ist wirklich erstaunlich immer wieder, muss ich auch selbst sagen. Also mein Vater, der hatte 12 Geschwister, Meine Urgroßmutter 9 Geschwister. Also ja.
Jetzt mal ganz ehrlich, kennen Sie alle in der Familie?
Nein, bei Weitem nicht.
Das ist unglaublich.
Nein, bei Weitem nicht. Also vor einigen Jahren gab es eine Familienwallfahrt nach Rom. Mhm. Da waren wir so an die 150.
Wow.
Und da hätten eigentlich noch mehr kommen können. Also da die Übersicht zu bewahren, ist eine für mich nicht zu meisternde Herausforderung. Wer wo wirklich im Detail dazu gehört, das schwierig.
Aber es ist doch faszinierend, weil es einfach schon so viele Vorfahren gab und natürlich auch dann ganz speziell die Geschichte der Salzprinzen, dass das doch am Anfang ein Problem war, Den Nachwuchs zu bekommen und dann hier in Ischl hat es funktioniert und sowieso.
Ja, also die Ärzte damals, die haben den goldrichtigen Tipp gegeben. Und es scheint ein fruchtbarer Boden hier zu sein.
Aber wir haben einen Podcast aufgenommen mit Hertha Neiss von den Museen hier und die hat gesagt, bewiesen ist es natürlich gar nichts, dass es die Wirkung gehabt hat. Wie sieht man das innerhalb der Familie? Ist es ganz klar, dass Bad Ischl da im Spiel war oder sieht man das auch mittlerweile nüchterner?
Naja, ich bin ja doch eher ein Freund grundsätzlich von der Naturwissenschaft, also im Sinne von Beweisen ist natürlich sehr schwierig, kann ich absolut nachvollziehen, nur könnte man schon vorstellen, dass wenn man da in einer entspannenden Atmosphäre ist, vielleicht sonst im gestressten Hofstaat unterwegs war, dass das vielleicht dazu beigetragen haben könnte, kann ich ja nicht ausschließen. Also das Gegenteil beweisen ist auch sehr schwierig.
Ich will noch nicht sofort zur Kaiservilla kommen, weil das wird ein Riesenthema natürlich noch. Wir haben da einige Fragen noch an Sie. Aber vielleicht was ganz Persönliches. Gibt es für Sie einen Lieblingsraum in der Kaiservilla, einen ganz besonderen Lieblingsplatz? Oder rundherum, im Garten?
Naja, eigentlich der Garten ist schon der schönste Ort für mich, muss ich schon ehrlich sagen.
Es ist auch viel. Viel Garten.
Das ist richtig. Eigentlich Park, müsste man sagen. Also der Blick einfach wenn man vors Haus geht in die Landschaft, das ist für mich wirklich jeden Tag wunderschön. Also der Blick einfach in die umliegenden Berge des Salzkammerguts und auf die Wiesen und die Bäume und einfach das schöne Grün hier. Also ich könnte es mir schwer vorstellen, in einer Großstadt zu leben, wo man nur in Grautönen sich umsieht.
Das stimmt. Jetzt weiß ja schon jeder, dass diese Villa die Form des Buchstabens E für die Elisabeth hatte. Das hat die Sophie sozusagen noch initiiert, die Mutter von Kaiser und Kaiserin. Das Spannende aber, alle eigentlich sagen immer, es ist kein prunkvolles, riesengroßes Haus. Es ist eigentlich sehr klein und stilvoll gehalten, oder?
Ja, das muss man im Verhältnis zur damaligen Zeit sehen. Österreich war ein Reich von 54 Millionen Einwohnern und für einen Monarchen seiner Zeit war das äußerst bescheiden. Also es gibt manchmal auch tatsächlich Besucher, die stehen vor dem Haus und fragen, wo denn das Schloss sei.
Die waren vorher in Neuschwanstein am Vortag.
Oder in Schönbrunn.
Oder natürlich in Frankreich, da sind die Schlösser ein noch bisschen größer. Also dementsprechend ist es relativ bescheiden. Auch die Tatsache, wenn man sein Schlafzimmer ansieht und dort sieht man einfach sein Feldbett, also wirklich ein Bett eines Soldaten, in dem er da geschlafen hat, das spricht auch Bände.
Da haben wir schon übrigens aufgedeckt im Podcast, dass der Johann Philipp Spiegelfeld, natürlich nicht im Feldbett vom Kaiser geschlafen hat. Also alle, die den Podcast verfolgen, wissen das schon.
Genau, und alle, die diese Folge angeschaut haben von Herrschaftszeiten, wissen jetzt, worauf ich anspiele. War diese Überraschung von Ihrem Vater gespielt oder war die echt?
Nein, das war tatsächlich echt. Ja,
wir haben es uns gedacht. Wir haben uns wirklich gedacht. Das Gesicht des Vaters sprach Bände.
Absolut, ja.
Jetzt haben wir gehört, dass es eben nicht so groß ist hier für damalige Verhältnisse. Aber was hat das Glück dieser Familie hier in Bad Ischl ausgemacht?
Ja, ich denke, Kaiser Franz Josef war sehr verbunden mit dem Salzkammergut, weil er eben von Kind auf regelmäßig hier war. Und das Salzkammergut wurde Kammergut wurde auch damals so quasi wiederentdeckt im Reich. Es war ja vor allem in den Anfangsjahren sehr schwer zugänglich. Also der Franz Josef musste ja auch mit der Postkutsche mal bis nach Gmunden, dann mit dem See, auf dem See übersetzen bis Landungsplatz und dort wieder die Pferde abladen und alles verladen. Das hat einfach 3 Tage gedauert. Das war recht schwierig, dieses Gebiet eigentlich zu erreichen. Auf der anderen Seite war es natürlich auch lang mit der Familiengeschichte irgendwie verbunden, mit den Privilegien zum Salzabbau. Also gibt es natürlich auch historische Verbindungen. Und dann kam natürlich die Eisenbahn und dann war das Gebiet natürlich viel leichter erreichbar. Franz Josef hat dann in 6-7 Stunden hier Bad Ischl erreichen können. Das war natürlich ein wahnsinniger Fortschritt.
Wie war denn so ein typischer Sommertag hier des Kaiserpaares?
Da müssten wir jetzt wirklich die Bücher befragen. Da, okay. Da gibt es natürlich unterschiedlichste Varianten. Der Franz Josef, das ist schon überliefert, hat natürlich hier sehr gern auch, wenn das Wetter gepasst hat, sich zur Jagd begeben. Und sonst hat er aber auch sehr viel Büroarbeit geleistet.
Aber was man weiß, ist, dass es natürlich das Marmorschlössl gab. Das war der Lieblingsplatz von der Elisabeth mit der traumhaften Aussicht oben. Es gibt aber noch viele Räume rundherum. Stimmt es übrigens, dass es einen unterirdischen Gang gibt? Weil die Küche war ja nie im Haus.
Ja, es gab tatsächlich einen unterirdischen Gang, weil man hat eben nicht im Haus kochen wollen. Das war in erster Linie wegen der Brandgefahr, weil natürlich das Kochen war damals immer mit Feuer verbunden. Und deshalb hat man das in ein anderes Gebäude ausgelagert. Und der angenehme Nebeneffekt war natürlich auch, dass man jetzt die ganzen Koch- und Essensgerüche nicht so unmittelbar im Haus hatte. Dann ist das Essen eben ins Haus gebracht worden mit der damaligen Mikrowelle, wie ich immer sage. Also in Wahrheit war das ein kleines Blechkästchen, wo man unten ein bisschen Kohle reingegeben hat, damit das Essen warm im Haus angekommen ist. Und dort wurde es noch zubereitet und serviert.
Sie haben die Jagd angesprochen von Kaiser Franz Josef, ja die große Leidenschaft. Haben Sie diese Leidenschaft auch übernommen? Weil Ihr Vater hat ja im Fernsehen gesagt, na, er hat das nicht gemacht. Wie ist es bei Ihnen?
Na, ich jag doch auch recht gerne, auch wenn ich nicht so oft dazukomme. Ja. Mit den Kindern ist nicht immer ganz so leicht, sich da die Zeit frei zu kämpfen. Aber ja, ich jag gerne. Die größte Motivation ist bei mir eigentlich, dass es mir so gut schmeckt, das Wildfleisch. Ich denke, es ist auch recht gesund. Und die Trophäen finde ich jetzt nicht so spannend, da hängen schon genug im Haus.
Ich wollte gerade sagen, da haben sie schon genug. Ja.
Und auch sehr spezielle, oder?
Durchaus, ja. Natürlich, die Förster der damaligen Zeit haben über lange Zeit die speziellen Tiere beobachtet und die Jagden damals, die waren ja auch immer, wie soll ich sagen, generalstabsmäßig geplant. Das war ja nicht einfach eine Ansitzjagd, wo man darauf gewartet hat, ob vielleicht ein Stück vorbeikommen würde, sondern das ist über Wochen und Monate geplant worden, wie der Ablauf ist, wer wo sitzt, welche Treiber wo stehen, gehen, wie viele Hunde da dabei sind, welcher Zeitplan, also minutiös durchgeplant war das damals. Mhm.
Trotzdem ist es ja etwas sehr Spezielles. Sie leben eigentlich in einem Museum.
So ist es, ja.
Und das ist doch etwas eher Ungewöhnliches. Ich stelle es mir so vor, also wir müssen das jetzt ein bisschen erklären für Leute, die noch nie in der Kaiservilla waren. Es gibt eben die Teile der Villa, die komplett original erhalten sind, den Trakt, der für die Führungen zur Verfügung steht. Und dann gibt es eben noch Wohneinheiten für die Familie, oder?
Genau, da gibt es ein paar Zimmer, die nicht mehr original erhalten sind. Das hängt auch damit zusammen, dass eben die Urgroßmutter, hatte eben auch schon 10 Kinder, die hat auch das Haus bereits adaptiert für ihre Bedürfnisse. Aber Gott sei Dank sind viele Räumlichkeiten auch original erhalten geblieben. Und so gibt es eben die schön erhaltenen und original erhaltenen Führungsräume und dann auch noch darüber hinaus einige Räume, die privat genutzt werden.
Auch die Urgroßmutter ist natürlich sehr spannend, Marie-Sophie. Das einzige Kind war ja der Titel sozusagen, weil sie das einzige Kind war, das von der Elisabeth selber aufgezogen wurde, richtig?
Ja, die Marie-Valerie und die Elisabeth hatten dadurch eine recht enge Beziehung, weil sie persönlich bei der Erziehung viel involviert war, was ja nicht ganz so üblich war.
Vielen Dank, Sie haben mich jetzt gerade ausgebessert und sehr charmant übrigens, es war natürlich die Marie-Valerie, die Sophie war ja die Mutter von. Es ist wirklich verwirrend, diese Familie, aber Sie haben es gut im Griff natürlich.
Die wichtigen Figuren habe ich dann doch im Kopf, ja.
Aber hat auch sie viel Zeit hier verbracht in der Kaiservilla? Man hört ja, dass auch der Kaiser Franz Josef sehr gern mit ihr Zeit verbracht hat.
Ja, die Marie Valerie hat dann in den späteren, also in Kinderjahren war sie auch hier in Bad Ischl, aber ihr Hauptsitz war eigentlich Walsee.
War die Kaiservilla früher ein Ort der Ruhe für die Familie oder war das schon ein Ort der Gesellschaft? Weil man hat ja Bilder im Kopf von diesen ganzen Filmen, Serien, Dokumentationen. Aber wie war es wirklich?
Ja, die Kaiservilla war eben immer ein sehr privates Gebäude. Die Mutter des Kaisers hat es eben auch mit ihrem Privatvermögen gekauft und auch gekrönte Häupter anderer Nationen wurden ja auch hier nicht untergebracht. Für ein Diner sind sie mal ins Haus gekommen, aber es war immer stets wirklich reines privat genutztes Gebäude. Also das hat sicher ganz anderen Charakter gehabt, auch in der Nutzung als die Hofburg oder als Schönbrunn.
Aber wie ist es für Sie heute? Weil Sie haben gesagt, Sie leben eigentlich in einem Museum gemeinsam mit Ihrer Familie. Das heißt, Sie haben ein ganz normales Familienleben ja auch hier. Wie fühlt sich das an im Alltag? Kann man das trennen? Ist das möglich?
Schwierig irgendwie. Ich kenne es nicht anders. Ich bin ja auch hier aufgewachsen. Für mich waren von klein an die Besucher allgegenwärtig. Und auch für meine Kinder, auch wenn die jetzt von der Schule nach Hause kommen, gehen Sie über die Auffahrt, wo auch die Besucher gehen.
Ja. Also, mit der Schultasche.
Mit der Schultasche, natürlich. Ja. Das gehört dann von klein auf dazu. Ja.
Und so tatsächlich vorher eine Dame angesprochen, die den Podcast gern hört. Und sie hat gesagt, in der Kaiservilla sind Sie jetzt sehr gut. Weil wir haben sie erzählt, was wir vorhaben in Bad Ischl. Und sie hat gesagt, ich war auch vor kurzem da mal oben. Und das war so nett, da sind die Kinder mit der Schultasche hinaufgegangen, an den Schlangen vorbei von den Besuchern. Ist eigentlich schon ein schräges Leben. Aber wie Sie gesagt haben, die absolute Realität für Ihre Familie.
So ist es, ja. Also das ist etwas, mit dem man einfach, glaube ich, aufwachsen muss, sonst tut man sich relativ schwer, sich da damit zu arrangieren, weil in Wahrheit, sobald man die Haustür aufmacht und vors Haus geht, stehen ja auch immer die Besucher da und natürlich sind die auch immer interessiert und interessiert, wer das denn sein würde, der da geht, oder auch gleichzeitig, wenn man von einer Besorgung nach Hause kommt, wer denn da rauffahrt, gibt es natürlich immer viele interessierte Blicke. Ja.
Und Sie haben ja selber auch schon gesagt, und das finde ich ja ganz toll, dass Sie die Historie vermitteln wollen, dass Sie das Haus auch herzeigen wollen, dass Sie den Besuchern vieles mitgeben wollen. Leben da zwei Seelen in Ihrer Brust? Zum einen, dass möglichst viele Besucher kommen und zum anderen, dass es nicht überhand nimmt?
Nein, das sehe ich nicht so. Also ich freue mich jedes Mal, wenn man den Besuchern da die Geschichte authentisch vermitteln kann. Zu viel ist es, glaube ich, wenn es Umstände wie vor Corona in Hallstatt werden würde. Das gibt das Haus auch nicht her. Die Räume sind relativ klein. Aufgrund dessen kann die Gruppengröße gar nicht so groß sein. Sonst verliert es auch an Qualität. Wenn jetzt eine Gruppe mit 50 Personen durch die Zimmer, das geht sich nicht aus in Wahrheit. Also das funktioniert recht gut so über die letzten Jahrzehnte und ich hoffe, es wird auch die nächsten Jahrzehnte und Jahrhunderte gut funktionieren.
Aber man hat das Gefühl, man ist immer willkommen hier zu den Öffnungszeiten. Wir beide sind ja vom Attersee und wir kennen auch an Tagen im Sommer, wenn es schön ist, dass sehr viele Leute kommen. Aber unser schönster Moment ist dann trotzdem, wenn es Abend wird und die meisten Gäste dann wieder weg sind und der See wieder uns gehört. Gibt es diesen Moment bei euch auch hier im Park, wenn es dann wieder mal ruhig wird, wenn man eben nicht die Leute reden hört, wenn man nicht die Blicke spürt, ist das auch ein besonderer Augenblick?
Ja, durchaus. Manchmal am Abend, an einem schönen Sommerabend, freue ich mich auch, wenn ich mal alleine vor dem Haus sitzen kann mit meiner Frau und in Ruhe mein Eis noch essen oder was trinken. Das ist schon ganz nett natürlich.
Welche Sorte Eis ist das bei Ihnen?
Na, da bin ich auf der ganz, ganz klassischen Seite und bin beim Schokoladeneis.
Oh, gut. Was würdest du nehmen, Robert?
Naja, die Hörer und Hörerinnen wissen ja, dass ich Veganer bin. Das heißt, ich bei mir wären es eher Sorbets. Das ist so ein bisschen wie bei der Sissi. Aber lassen wir das Thema. Ich finde spannend, dass das Haus beziehungsweise auch der Garten und das Marmorschlössl sich immer mehr der Kunst öffnet. Wann hat das eigentlich begonnen?
Ja, das hat im Wesentlichen begonnen mit dem Herrn Direktor Weidinger, muss man ehrlicherweise sagen. der hat da einen recht frischen Wind reingebracht. Die obersten Landesmuseen bespielen das Mamaschlüssel schon Jahrzehnte, nur die letzten 3-4 Jahrzehnte vor dem Auftreten des Hendrik der Weidinges ist dort nicht viel passiert. Das ist eigentlich immer wieder die gleiche Ausstellung gewesen mit minimalsten Variationen. Und der Herr Direktor Weidinger hat dann doch da eine gute Idee gehabt, dass man das auch anders bespielen könnte, das Haus und das Areal. Und das ist doch recht spannend für viele unserer Besucher auch.
Das müssen wir unterstreichen. Peter und ich können uns erinnern an die Tracht, wir können uns an die Jagd erinnern, aber richtig spannend wurde natürlich auch mit der Kulturhauptstadt das Auftreten von Ai Weiwei hier und jetzt natürlich Erwin Wurm. Das sind doch tolle Themen, oder?
Absolut. Ja, insbesondere der Ai Weiwei, von dem war ich auch fasziniert, weil er doch mit so einer Vielzahl von Materialien arbeitet, auch handwerklich hochwertig und gleichzeitig dabei auch interessante Inhalte anspricht und vermittelt. Also muss ich wirklich sagen, toll, ja.
Die Kaiservilla ist ja voller Kunst immer schon gewesen. Das sind viele Gemälde, Skulpturen. Aber Sie haben jetzt dieses Areal geöffnet für sehr moderne Kunst in den letzten beiden Jahren. Lieben Sie Gegensätze? Ist das etwas, wofür Ihr Herz schlägt?
Nee, würde ich jetzt nicht notwendigerweise so sagen. Also ich fand es auch besonders schön, die historische Verknüpfung da, letztes Jahr eben beim Ai Weiwei, mit den 12 Figuren, mit den 12 Tierkreiszeichen vorm Haus. Die sind ja in China vorm kaiserlichen Sommerpalast gestanden in Peking. Also insofern fand ich das jetzt gar kein großes Kontrastprogramm, sondern eigentlich eine recht schöne Ergänzung irgendwo. Auch natürlich, wenn es kulturell was ganz anderes war, aber der historische Connex war doch recht stark da.
Geht es eigentlich weiter in der Planung? Wissen Sie schon, was in den nächsten Jahren alles kommt?
Na, da ist der Herr Direktor Weidinger immer ein bisschen geheimnisvoll. Und bringt da immer wieder überraschende neue Themen aufs Tablett.
Also hier gibt's keine Einblicke fürs nächste Jahr, aber Sie können sicher ein bisschen erzählen, was so Ihre Visionen sind für diesen Ort. Wie schaut's aus in 10 Jahren? Wie schaut's aus in 20 Jahren? Ist es auch Ihre Intention, dass es eben weitergeht mit der nächsten Generation, dass dieser Ort hier erhalten bleibt als, was ist es? Ist es ein Freilichtmuseum oder greifbare Geschichte? Ist Ihnen das wichtig, dass es in die Zukunft auch ausstrahlt jetzt?
Ja, wie ich anfangs schon erwähnt hatte, ist es mir wichtig, die Geschichte in authentischer Form zu vermitteln. Das ist in erster Linie das, auf das ich und wir uns hier konzentrieren möchten. Die Landesmuseen haben da halt ihr Programm mit den moderneren Themen und moderneren Künstlern. Das ist aber etwas, wo wirklich die Landesmuseen oder Herr Direktor Weidinger in seiner Person eigentlich wirklich als treibende Kraft dahinter steht. Das ist gar nicht so, dass ich da die großen Einblicke und Visionen hätte in der modernen Kunst. Das ist nicht meine Stärke, muss ich ehrlich gestehen.
Jetzt haben Sie authentisches Erleben angesprochen und das Gefühl hat man auch, aber wie nähert man sich dieser Geschichte, die das Haus Habsburg hier im Salzkammergut hat? Weil da gibt's ja auch nicht nur Licht, da gibt's ja teilweise auch Schatten. Es ist ja immer eine Wechselwirkung. Als Familie, ist es schwer, auf solche vielleicht ein bisschen Schattenseiten zu blicken oder ist es ein ganz ein nüchternes Betrachten?
Ja, für mich ist es doch auch irgendwo, ich bin zwiegespalten. Natürlich einerseits die Entscheidungen, die damals gefällt worden sind und die dann zum Ersten Weltkrieg geführt haben und auch zu Millionen Toten. Das ist natürlich schrecklich, wenn man darüber nachdenkt. Und gleichzeitig muss man sagen, diese Betrachtung im Nachhinein ist natürlich eine ganz andere wie im Vorhinein. Kaiser Franz Josef, als er das hier unterschrieben hatte, war das sicher nicht klar, dass das zu diesen Konsequenzen führen wird. Im Nachhinein ist es immer relativ leicht, die Punkte mit einer Linie zu verbinden in einem Bild. Im Vorhinein sieht man nur Punkte, ohne dass man diese Linie hindurchzeichnen könnte. Also insofern, der Kaiser hatte natürlich eine große und riesige Verantwortung. Er schreibt auch in seinem Manifest als Einleitung, dass es sein sehnlichster Wunsch war, seine letzten Jahre in Frieden vollbringen zu können. er war ja wirklich ein alter Mann, insbesondere für die damalige Zeit ein alter Mann. Und das ist sicher ein sehnlicher Wunsch vieler Menschen, dass sie ihre letzten Tage in Frieden vollbringen können. Und erklärt dann, warum das leider nicht gelungen ist. Also ja, natürlich, das ist ein geschichtsträchtiges Haus mit wichtigen Auswirkungen für ganz Europa.
Ist er so viele Jahre nach seinem Tod für Sie eine historische Persönlichkeit oder eine Verwandtschaft?
Eine interessante Frage. Mhm. Ich würde sagen, mehr historische Persönlichkeit als Verwandtschaft. Mhm. Auch damals war man in der Familie mitunter etwas distanzierter, als das heute üblich ist. Und natürlich, jetzt ist auch viel Zeit vergangen. Und deshalb ist es für mich eher eine historische Persönlichkeit.
Und wie sieht es da mit der Valerie aus?
Die Marie Valerie, ja, natürlich auch eher historische Persönlichkeit. Ich durfte sie auch nicht kennenlernen. Sie ist sehr lang vor meiner Geburt gestorben. Auch mein Großvater ist vor meiner Geburt gestorben. Den konnte ich auch nicht kennenlernen. Also insofern, so direkt als Verwandtschaft wahrnehmen, glaube ich, tun die wenigsten von uns die eigenen Urgroßeltern und darüber hinaus. Ja.
Das stimmt, das ist bei jedem so.
Absolut, aber die wenigsten wissen halt so viel oder leben auch im Haus, wo die gelebt haben, in den Räumlichkeiten, wo, ich habe es im Fernsehen gesehen, wo noch die Abdrücke vom Ellbogen sind. Deswegen war die Frage für mich so spannend, ob es greifbarer wird dadurch, dass man den Ort noch so erhalten hat.
Ja, das macht sicher greifbarer. Ich glaube, es gibt aber auch schon viele Häuser, also ich denke gerade in Landwirtschaften, die über Jahrhunderte auch immer von der gleichen Familie bewirtschaftet werden, wo es sicher auch das eine oder andere Merkmal am Haus oder einem Baum gibt oder Ähnliches, das gepflanzt wurde, wo doch die Menschen Bezug haben zu ihren Anverwandten.
Was ist Ihnen eigentlich am wichtigsten, dass die Besucher mitnehmen sollen?
Naja, das Wichtigste ist auch, dass sie hier merken, dass da eine Familie gelebt hat, die auch als Menschen hier da waren. Ich glaube, es ist für viele Besucher auch ein Mehrwert, diese Führung zu bekommen und vermittelt zu bekommen, wie die Familie hier gelebt hat, wie sie hierher gekommen ist, wie sie das Jahr oder die Tage verbracht haben. Das ist, denke ich, was Wichtiges. Die sonstigen Museumsbesuche, wo man durchgeht und nur ein paar Kunstwerke sieht, da weiß man ja nicht, wie die Menschen da gelebt haben. Und das, denke ich, ist ein großer Mehrwert, den viele mitnehmen können. Manche Besucher sind im Vorhinein so unglücklich, muss ich denn da eine Führung nehmen und würden gern ohne Führung durchgehen. Und auf der anderen Seite höre ich immer wieder Besucher beim Heruntergehen, die sich darüber unterhalten, wie denn das Leben hier damals war und dass sie überrascht waren über diese und jene Erkenntnis.
War dieser Ort einer der ganz, ganz wenigen oder vielleicht der einzige, wo diese Familie Mensch sein hat dürfen oder können?
Das war hier eher sicher möglich als im Wiener Hofstaat. Also die Jagden, die der Kaiser Franz Josef hier mitverfolgt hat, da war es ihm natürlich viel leichter, an die Bevölkerung heranzutreten, an die anderen Jäger, Förster, Treiber, die da dabei waren und die Menschen besser kennenzulernen und überhaupt kennenzulernen und ihre Sorgen etwas mehr zu verstehen, als wenn das nur durch mehrere Hierarchieebenen des Hofstaats irgendwie als Papierform an seinem Schreibtisch dann landet.
Ich muss jetzt eine kurze Geschichte erzählen, weil ich mir denke, für Sie muss das auch seltsam sein, wenn Sie durch Österreich reisen und dann gibt es so viele Punkte, wo wieder die Familie Habsburg sozusagen einem genau vor die Augen kommt. Ich lebe zum Beispiel in Wien direkt gegenüber von der Votivkirche, die ja dem misslungenen Attentat gestiftet wurde. Also es gibt so viele Orte, wo die Habsburger wieder auftauchen, oder?
Ja, ja, absolut. Also nicht nur im heutigen Österreich, ja, sondern auch im alten Österreich, auch darüber hinaus, beginnend mit der Habsburg in der Schweiz, ja, bis Karl dem V., wo man auch sagt, es war ein Reich, in dem die Sonne nie unterging. Ja. Mhm. Also Österreich hat durchaus eine sehr große geografische Ausdehnung.
Trotzdem stelle ich es mir schwierig vor, wenn man jetzt Familienmitglied ist, muss man da extrem anfangen, Geschichte zu studieren, also die wirklich alles zu lernen, von Miramar bis nach Genf, von, ich weiß nicht, A bis Z, alles durchzumachen?
Nein, also wie ich eingangs erwähnt hatte, ich bin in erster Linie vertraut mit der Geschichte von Kaiser Franz Josef und hier insbesondere der in Bad Ischl. Mhm. Ich bin kein Historiker, muss ich auch ehrlich gestehen. Studiert habe ich auf der TU Wien, also bin in erster Linie Techniker, nicht Historiker.
Warum eigentlich? Was war die Entscheidung für die Technik?
Ja, es hat mich da einfach hingezogen als Kind, die Faszination. Bei mir war es halt die IT, den Computer da bedienen zu können. Ich habe mir Programmieren beigebracht, habe gemerkt, da kann ich immer mehr gestalten und mich weiterentwickeln. Hatte da irgendwie eine intrinsische Motivation.
Spannend. Was wünschen Sie sich für Ihre Kinder? Wie soll der Lebensweg Ihrer Kinder sein?
Ja, das Wichtigste ist, dass sie glücklich sind und eine interessante Aufgabe finden, die ihnen Spaß macht.
Das ist schon ein Riesenunterschied zu mancher Ihrer Vorfahren.
Das ist richtig. Das ist richtig. Also Kaiser Franz Josef hat ja, was auch nicht alle Menschen wissen, hat er eigentlich kein Geld vom Staat bekommen, überhaupt nicht. Und das war deswegen, weil er diese Aufgabe ja wahrgenommen hatte. Also er war Kaiser von Gottes Gnaden. Es war also vorbestimmt, dass er Kaiser werden würde. Also er hatte sich diese Frage auch nie gestellt. Er ist auch in diesem Verständnis aufgewachsen, wie viele männliche Nachfahren der Familie.
Das stimmt. Wenn Sie jetzt an sich denken und an Ihre Einstellung zum Leben, also das durch Gottes Gnaden früher, das ist mir alles klar. Gibt es sowas bei Ihnen auch, dass Sie sagen, das ist die Fügung, in diese Familie geboren zu sein und deswegen ist das meine Aufgabe und vielleicht deswegen ist das auch die Aufgabe meiner Kinder oder ist das in der Historie zurückgeblieben?
Nein, also ich würde schon sagen, dass jeder, wenn man auch andere Familien sich durchüberlegt, jeder für sich entscheiden muss oder eine Entwicklung durchmacht, wo er jetzt seine Talente hat und wo er die einbringt. Das ist ja recht unterschiedlich. Also auch bei Landwirtschaften oder in Familien wie meiner ist es ja durchaus auch üblich, dass einer sich in eine ganz andere Richtung entwickelt und ihn das Thema überhaupt nicht interessiert.
Aber nicht so üblich ist, dass am 18.8. am Geburtstag vom Ururgroßvater ein Riesenspektakel gefeiert wird. Wobei Ihr, glaube ich, Lieblingsmoment ist ja die Messe, oder?
Absolut richtig, ja. Sind Sie sehr gut vorinformiert.
Aber was sagen Sie zu diesen Kaisertagen insgesamt?
Ja, die wichtigen Themen für mich sind, das wichtigste Thema für mich, wie Sie erwähnt hatten, ist ja die Messe. Weil das ja wirklich der authentische Teil dran ist. Das ist natürlich touristisch und wirtschaftlich, ich sage mal, ausgeschlachtet worden mit Kaiser-Shopping, ein Begriff, der damals natürlich undenkbar gewesen wäre in vielerlei Hinsichten, allein schon, weil es Shopping so nicht gab, sondern diesen Luxus aus quasi Freude einkaufen zu gehen. Ich glaube, das konnten die allerwenigsten Menschen in jener Zeit, sondern das waren in erster Linie die Notwendigkeiten, die man damals besorgen musste. Also da tue ich mir immer ein bisschen schwer, wenn das zu weit weg vom Thema ist. Ich glaube, auch viele unserer Besucher und auch ein gewisser Zeitgeist sehe ich darin, an dem zum Beispiel der Erfolg des Servus-Magazins, die vermitteln ja auch sehr viele authentische Inhalte und dem möchte ich absolut auch treu bleiben, weil ich es auch als richtig empfinde und diese Verkitschung, da tue ich mir einfach schwer damit.
Ich glaube, das ist tatsächlich auch einer der Gründe, warum dieser Podcast erfolgreich ist. Dass wir wirklich authentische Menschen vors Mikrofon holen und authentisch über deren Leben sprechen.
Wunderbar. Also wünsche ich Ihnen noch viel Erfolg damit und freue mich, wenn Sie viele Hörer haben, die das interessiert.
Das ist ganz lieb, wirklich. Trotzdem glaube ich, dass zum Beispiel, jetzt werden Sie gleich zusammenzucken, aber dass die Sissi-Filme viel dazu beigetragen haben, dass das nochmal eine Riesenwelle genommen hat, oder?
Ja, das ist sicher richtig. Natürlich, die Sissi-Filme muss man auch ein bisschen im Kontext der damaligen Zeit betrachten. Gerade der Krieg vorbei, eigentlich eine schwierige Zeit. Wollte Filme haben, die jetzt nicht schwierige Themen aufs Tablett bringen, sondern eher leicht und unterhaltsam sind und eher positive Themen ansprechen. Das ist natürlich auch nicht ganz authentisch.
Na, absolut nicht. Bestes Beispiel war bei der Ausstellung Die Tracht, dass die Tracht von Romy Schneider, wie sie im Sissi-Film aufgetreten ist, ausgestellt war und die Kaiserin Elisabeth nie Tracht getragen hat.
Ja, das ist auch ein wirklich gutes Beispiel dazu. Der Franz Josef schon, der hat sich natürlich auch gern mal in Lederhose gezeigt, die Tracht ja oft auch die Arbeitskleidung hier in der Gegend war, was ihm auch wieder möglich gemacht hat, näher mit der Bevölkerung in Kontakt zu treten, als wenn er nur in Uniform unterwegs gewesen wäre, was er sonst echt sehr gern getan hat.
Gibt es Sie in Tracht? Haben Sie das übernommen vom Kaiser?
Selten aber doch, ja. Ich habe auch ein großes Verständnis für das Thema Uniform. Also ich hätte auch überhaupt nichts dagegen. Da müsste ich in der Früh nicht überlegen, was ich anziehe. Das hat mich beim Bundesheer nie gestört.
Aber stimmt doch die Geschichte, dass der Kaiser, der halt in Wien immer in Uniform war, glücklich war, wenn er hier in die Tracht schlüpfen konnte?
Ja, das war sicher auch eine gewisse Befreiung im Zuge des Gesamten. Ja. Also da sich ein bisschen lockerer zu kleiden und die Freiheiten des weniger präsenten Hofstaates zu haben, war sicher auch im Zusammenhang.
Kommen wir zurück ins Salzkammergut.
Ich finde auch.
Ich hätte noch eine Frage, und zwar, wie haben die Habsburger das Salzkammergut nachhaltig geprägt und hat vielleicht auch das Salzkammergut die Habsburger geprägt?
Das ist eine gute Frage. Da bin ich jetzt, muss ich gestehen, weil eben die Salzkammergut auch so eine lange Geschichte hat und die Habsburger hier auch zu wenig im Detail drin, im Geschichtlichen, wie da die Wechselwirkungen sind. Das wage ich mir jetzt nicht zu beantworten.
Ich glaube zumindest, dass die Habsburger das Salzkammergut so geprägt haben, dass sie trotzdem, oder dass gerade Kaiser Franz Josef trotzdem Begründer der Sommerfrische war. Also ich glaube schon, dass mit seinem Kommen ins Salzkammergut der Adel nachgezogen hat und dann auch das Bürgertum.
Na, also absolut. Also wenn man die Zeit von Kaiser Franz Josef nimmt, kann ich Ihnen nur recht geben. Es gibt natürlich eine lange Zeit davor auch, also Salz abgebaut, hier wie seit tausenden Jahren. In Wahrheit, wenn man die Hallstattzeit zurückdenkt, in der Zeit von Kaiser Franz Josef, eben beginnend mit seinen Eltern, die hier auf die Kuren geschickt worden sind, die Bäder, das hat natürlich dann eine Wechselwirkung ergeben. Dadurch, dass der Franz Josef da war, waren viele berühmte Persönlichkeiten, Künstler, Entscheidungsträger der damaligen Zeit hier, die auch die Gegend für sich entdeckt haben, die sich auch hier Villen und Häuser gebaut haben. Da gab es natürlich eine Wechselwirkung.
Kommen wir vielleicht auch nochmal zur Kaiservilla, die ja wirklich speziell ist. Welche Gebäude rundherum gehören eigentlich auch noch alle dazu? Ich meine, das Marmorschlössl haben wir schon erwähnt. Wir sitzen heute in einem wunderschönen kleinen Bau, aber es gibt ja noch die Stallungen, das wissen wir seit dem Jakob Reitinger, ja. und vieles mehr, oder?
Ja, natürlich, die historischen Gebäude der damaligen Zeit hatten so wie auch viele Landwirtschaften immer Nebengebäude, die essentiell war für das Zusammenspiel hier, insbesondere natürlich die Stallungen auch. Wie eingangs erwähnt, hat der Kaiser Franz Josef ja zuerst das Salzkammergut eigentlich immer auf Pferd erreicht. Das heißt, man braucht ja auch viele Pferde für den Transport von Menschen, von Briefen, von Waren und so weiter. Also es war auch ein essentielles Fortbewegungsmittel, essentiell für die Logistik einfach. Und, muss man natürlich auch sagen, die Elisabeth war natürlich eine begeisterte Reiterin. Die hatte auch unten, wo heute der Parkplatz ist, einen Reitplatz. Auch dafür waren die Stallungen natürlich wichtig. In Summe hatte sie über 100 Pferde. Klingt natürlich wahnsinnig viel im heutigen Maßstab. wobei die meisten im Auto mehr PS haben.
Guter Vergleich. Charmant.
Aber die waren natürlich auf die unterschiedlichen Wohnsitze verteilt. Man konnte das Pferd ja nicht einfach in den Anhänger laden und durch Österreich herumfahren. Das war damals nicht so möglich.
Was ist eigentlich für Sie das spannendste Geheimnis an der Kaiservilla?
Das spannendste Geheimnis? Na, eben dieser angesprochene unterirdische Gang.
Und gibt es den noch oder ist der schon eine Geschichte?
Ein kleines Stück gibt es davon noch, was quasi so der Keller ist in Wahrheit. Das fand ich immer als Kind das Spannendste. Ja. Das Kellergang, Verlies quasi. Verlies, ich war es nie. Aber einfach der Gedanke war für mich immer ein spannendes Kind.
Etwas, was Sie an der Kaiservilla oder beziehungsweise an den Stallungen verändert haben. Sie haben eine Heizung eingebaut und man kann jetzt dort Veranstaltungen machen, man kann heiraten. Was ist die Motivation von Braut und Bräutigam, dort zu heiraten? Ist es dieses einmal wie Prinzessin fühlen vielleicht? Geht es darum oder was ist wirklich der Reiz dran?
Wird sicher auch ein Reiz sein. Ich glaube, es gibt einfach mehrere Faktoren, warum Paare sich immer wieder dafür entscheiden, hier zu heiraten. Das weitere Positive ist, es ist komplett ebenerdig erreichbar. Also auch wenn die Oma oder der Opa des Bräutigams noch mitfeiern will und kann, dann ist es natürlich leichter, wenn man da ebenerdig reinkommt. Rundherum gibt es jetzt nicht irgendwie Nachbarn, die das stört, wenn da ein bisschen länger gefeiert wird. Also den Hasen stört es vielleicht, der hier gerne herumhoppeln würde oder ähnliches. Aber das ist natürlich recht angenehm hier. Und natürlich auch der Blick in den Park und zur Villa rüber ist auch ein recht schöner. Die anderen Möglichkeiten in Bad Ischl, wie zum Beispiel die Trinkhalle, die ist zum Beispiel sehr einsichtig. Also mir würde es weniger zusagen. Das Kongresshaus ist vielleicht der Spur zu groß. Ja, gibt es viele Gründe, warum sich die Paare auch das ganz gern ansehen und sich dann dafür entscheiden.
Man merkt auch, die Veränderungen, die Sie jetzt vorgenommen haben, sind sehr stilvoll. Haben Sie weitere Pläne?
Nein, keine großen Eingriffe. Die Stallungen, wie Sie erwähnt haben, ja, da ist natürlich eine Heizung reingekommen. Die gab es damals für die Pferde natürlich nicht.
Ja, ist klar.
Aber die Nutzung einfach als Veranstaltungsraum oder für die Ausstellungen jetzt vom Eiweiwei oder respektive Erwin Wurm, da ist doch ganz gut, wenn ein bisschen temperiert werden kann, weil sonst macht es keine große Freude.
Apropos Kunst, was ist eigentlich Ihr wertvollster Kunstschatz, den Sie besitzen?
Der wertvollste Kunstschatz, den ich besitze, das ist eine gute Frage. Da muss ich jetzt in mich gehen.
Oder ist es etwas aus der Familie?
Nein, also da gibt es ein recht schönes Bild, das im Wohnzimmer hängt von kämpfenden Hirschen. Das gefällt mir natürlich sehr gut, auch als Jäger. Ich weiß jetzt nicht, ob es der wertvollste ist, aber das ist der mir am besten zusagt.
Sie wahrscheinlich auch nie gefragt, was der Wert ist.
Nein,
oder?
Absolut nicht. Nein.
Das hängt immer schon da.
Das hängt immer schon da, genau.
Ist doch schön, ja. Kommen wir schon langsam zum Schluss. Das Gespräch war höchst spannend. Am Ende von unserem Podcast steht immer unser Wordrap, unser Salzkammergut Wordrap. Und da haben wir 4 Fragen, bitte um kurze Antworten. Okay. Sie können natürlich nachdenken, wenn es nicht gleich kommt, aber... Genau, es geht um Ihre persönliche Sicht auf diese Region.
Am Salzkammergut schmeckt mir.
Schmeckt mir das wunderschöne Wetter und die Landschaft.
Wenn man es kulinarisch sehen will, haben Sie schon beantwortet mit dem Wild.
absolut richtig. Nein, das ist... Danke. Ja.
Am Salzkammergut taugt mir nicht.
Die lange regnerische Zeit.
Absolut richtig. Im Salzkammergut fehlt mir.
Gute Frage. Was fehlt mir? Ich wüsste eigentlich nicht, was mir fehlt.
Es gibt nichts Besseres als Wunsch, das glücklich zu sein.
Nein, also ich könnte mir keine schönere Gegend vorstellen, absolut.
Und sonst kann man ja relativ schnell wohin fahren. Das ist ja der Unterschied zu früher, oder?
Absolut richtig. Genau. Also heute schafft man es in 3,5 Stunden von hier nach Wien.
Genau.
Das geht auch mit dem Zug recht bequem, wenn ich gerade Schienenersatzverkehr ist.
Okay, eine Kleinigkeit haben wir so auch noch eingesammelt.
Und letzte Frage, im Salzkammergut ist das Allerwertvollste?
Die Berge und die Seen.
Das ist die beste Antwort. Bevor wir uns gleich jetzt wirklich endgültig verabschieden, ist das eigentlich Ihre stressigste Zeit rund um den Kaisergeburtstag?
Natürlich, ja. Bis dorthin steigt immer die Spannung im Jahr und danach merkt man das auch. Auch die Besucher werden weniger und es wird wieder etwas ruhiger und entspannender und man kann sich dann wieder mehr auf eben ein bisschen mehr strategische Themen kümmern. Eben, wie ich gesagt habe, die Denkmalamtsthemen oder die Renovierungsthemen. Das geht natürlich schwierig, wenn die großen Besucherströme im Haus sind. Ja, die möchten natürlich auch das Haus in voller Pracht genießen, ohne Baugerüste vor.
Lieber Valentin Habsburg-Lothringen, vielen, vielen herzlichen Dank für diese tollen Einblicke. Es war ein irrsinnig angenehmes Gespräch.
Sehr gern. Danke fürs Kommen.
Vielen, vielen Dank auch von meiner Seite. Und ihr da draußen schönen Dank oder vielen Dank fürs Zuhören. Wir müssen es wieder mal erwähnen, Robert. Wenn ihr uns unterstützen möchtet, drückt auf die Glocke, egal wo ihr den Podcast hört. Das ist wichtig für den Algorithmus. Und schreibt uns eure Gedanken auf Instagram, auf Facebook und so weiter. Wir freuen uns über jeden. Passiert ja eh schon sehr oft, aber wir erwähnen es einfach wieder mal.
Danke.
Netzwieder ist eine Produktion von Steiner Family Entertainment und der Zettelhofer.